ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Die Frühlingsboten können wir uns ab Montag wieder eigenhändig im Blumenladen aussuchen. Doch mit Blick auf den Kalender geht der Frühling selbst ähnlich trostlos zu wie der vergangene. Mit einem Lockdown. So viel steht fest. Bis zum 28. März geht er weiter. Es soll Öffnungsschritte geben, hier dargestellt von der Bundesregierung als DIN-A4-Stufenplan. Doch viel einfacher macht er es nicht. Teils spöttisch wird er kommentiert als Corona-Irrgarten. Ich versuche mal, kurz zusammenzufassen. Bereits öffnen durften ja Schulen, Kitas und Friseure. Dann ab Montag können sich nun wieder bis zu 5 Personen aus 2 Haushalten treffen und Buchhandlungen und Gartenmärkte öffnen bundesweit, soweit relativ übersichtlich. Weitere Öffnungen sind an die Inzidenzzahlen in den Regionen gekoppelt und da wird es komplizierter. Liegen die zwischen 50 und 100, darf der Einzelhandel öffnen, allerdings mit festen Kundenterminen. Museen und Zoos sind dann für angemeldete Gäste offen. Unter 50 geht das auch einfach so, ohne Anmeldung. Bleiben die Werte dann 2 Wochen stabil unter 100, dürfen Theater und Kinos öffnen für Besucher mit negativem Schnelltest. Und die Außengastronomie mit Anmeldung. Unter 50 geht das dann wieder ohne Anmeldung. Nach 2 weiteren stabilen Wochen könnte im Einzelhandel weiter gelockert werden und für manche Sportarten fällt dann die Inzidenz stabil unter 50, sind Veranstaltungen draußen mit bis zu 50 Teilnehmern möglich. Aber für all das gilt, wenn die Inzidenz über 100 steigt, gibt es eine Notbremse und die bisherigen Lockdown-Regeln treten wieder in Kraft. Nun gibt es also diesen Stufenplan, den manche zu riskant finden, könnten Lockerungen bei steigenden Corona-Zahlen doch nach hinten losgehen. Andere freuen sich, wieder arbeiten zu dürfen und wieder andere wissen noch immer nicht, wie es für sie weitergehen soll. Johannes Jolmes hat Stimmen in Hamburg zusammengetragen.
Ich bekomme hier dauernd neue Ware, die muss bezahlt werden und das schaffe ich halt nicht nur mit Click und Meet oder mit Click und Collect. Ich habe ja einen Laden gemietet, kein Lager. Ich bin kein Amazon.
Mir scheint das alles noch nicht wirklich durchdacht. Kinos sind genauso sicher wie Buchläden, also könnten wir Montag wieder aufmachen. Wir haben überzeugende Hygienekonzepte.
Wir als Gastronomen waren die Ersten, die das Spiel nicht mehr mitspielen durften und merken ganz deutlich, dass wir die Letzten sind, die wieder mitspielen dürfen. Und es ist eine bitter ernste Sache für jeden Mitarbeiter, für jeden Gastronomen, für jeden Inhaber. Und da geht es nicht mehr um den Spaß in der Gastronomie, sondern wirklich um Existenzen.
Also generell finde ich es gut, weil es geht einfach weiter. Die Leute hatten keinen Bock mehr auf diesen Stillstand und jetzt gibt es halt Ansatzpunkte, wie man so die nächsten Wochen gestalten wird.
Impfen, testen, möglichst viel und möglichst schnell. Da kann helfen, dass künftig der Impfstoff AstraZeneca auch Menschen über 65 verabreicht werden kann. Die Impfkommission hat ihre Empfehlung heute geändert. Impfen und testen also. Was sich nach einem guten Plan anhört, bleibt zunehmend genau das, ein Plan. Und so kritisiert nicht nur die Opposition im Bundestag das schneckenhafte Exit-Tempo aus der Pandemie. Zumindest kann jeder und jede bereits ab dem Wochenende das Testen selbst in die Hand nehmen, wenn es neben Masken und Desinfektionsspray auch Corona-Selbsttests im Super- und Drogeriemarkt zu kaufen gibt. Michael Heußen über hoffnungsvolle Hilfsmittel.
Ihre Mission? Testen. Ab morgen in einer Seniorenresidenz in Rommerskirchen. Die Soldaten vom Aufklärungsbataillon 7 bekommen beim Deutschen Roten Kreuz einen Schnellkurs.
Das war's schon.
Und wie war das jetzt für Sie, das erste Mal den Test selber zu machen?
Och, für mich eigentlich entspannt. Ich glaube, für ihn ist es unangenehmer.
Ey, ich hab's schon deutlich schlimmer erlebt. Das war noch harmlos. Also du hast nicht ein Feingefühl wie ein Bohrschlagkammer gehabt.
So wie in Neuss werden gerade überall in Deutschland beim Roten Kreuz Tester ausgebildet. Sie kommen aus Firmen, aus Behörden, aus Schulen, damit möglichst viele den Schnelltest möglichst genau durchführen können.
Die Antigen-Schnelltests werden immer dann eingesetzt, wenn es schnell gehen muss. Also wenn wir in 20 bis 30 Minuten ein Ergebnis brauchen. Im Krankenhaussetting wäre das einfach zum Beispiel bei Patienten, die über die Notaufnahme kommen. Im Altenheim wollen wir natürlich das Ergebnis nach 20 Minuten haben, damit die Besucher ihre Angehörigen besuchen können.
Antigen-Tests können Erregeranteile schnell nachweisen. Am zuverlässigsten ist das Ergebnis, wenn die Probe tief aus dem Rachen entnommen wird, von geschultem Personal. Aber es funktioniert auch mit Speichel im Selbsttest. Das Material wird auf einem Teststreifen aufgebracht, der aussieht wie bei einem Schwangerschaftstest. Wenn innerhalb von 15 Minuten ein zweiter Strich erscheint, gilt der Test als positiv. Viel genauer sind immer noch PCR-Tests, die im Labor untersucht werden. Sie sind bis zu 10.000 Mal empfindlicher, sagen Virologen. Aber auch hier kommt es darauf an, wie die Probe entnommen wird. Rachenabstrich und Nasenrachenabstrich liefern die genauesten Ergebnisse. Mit speziellen PCR-Schnelltestgeräten kann das Ergebnis nach einer Stunde feststehen. Auch eine Drogeriekette präsentiert nun ihr eigenes Konzept. Test im Markt kaufen, direkt vor dem Markt testen lassen und dann das Ergebnis sofort bescheinigt bekommen.
Je schneller es uns gelingen kann in diesem Land, diese Schnelltests mit den entsprechenden Zertifizierungen auch verlässlich und günstig anzubieten, umso schneller wird die Öffnung in diesem Land auch möglich sein bei gleichzeitig stabilen oder sinkenden Inzidenzzahlen.
Ab dem Wochenende sollen auch in Supermärkten Nasenabstrichsets an die Kunden verkauft werden für den schnellen Selbsttest zu Hause. Doch der Städte- und Gemeindebund sieht darin keine Lösung.
Ein wesentliches Problem ist sicherlich, wie wird das dokumentiert? Gibt es eine App, wo ja jeder Betroffene zeigen kann, aha, ich bin gerade in den letzten 5 oder 6 Stunden freigetestet worden? Und wie fügt sich eigentlich der Eigentest in diese Teststrategie?
Aber so viel auch getestet wird, wirklich in den Griff bekommen wird man die Pandemie nur durch Impfen, Impfen, Impfen.
Und in Berlin, wo morgen die Bundesratssitzung zu Corona-Hilfsmaßnahmen stattfindet, begrüße ich Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD. Guten Abend, Herr Tschentscher.
Guten Abend, Frau Atalay.
Testen, testen, testen heißt es. Alle Öffnungsschritte sollen mit Tests abgesichert werden. Aber Herr Tschentscher, ist das derzeit wirklich realistisch?
Das geht jedenfalls voran. Herr Spahn hat ja zugesichert, dass es jetzt genug Tests in Deutschland geben wird. Und wie wir in Ihrem Beitrag gehört haben, gehen ja auch Discounter jetzt voran. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen schrittweise in der Lage sein, unsere Öffnungsschritte durch Schnelltests abzusichern. Und das halte ich auch für erforderlich.
Spahn und Scheuer sollen jetzt ja eine Teststrategie-Taskforce leiten. Macht Ihnen das Hoffnung oder eher Sorge?
Na, man braucht ja nicht nur Ansagen, sondern auch einen Plan, um diese Ansagen umzusetzen. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt diesen zweiten Umsetzungsschritt gibt. Die Kommunen, das ist ja auch schon angedeutet worden in Ihrem Beitrag, haben jetzt die Aufgabe, diese Schnelltestzentren zu errichten. Und das ist auch wichtig. Aber wir brauchen drei Dinge. Wir wollen in den Kitas und Schulen testen. Das machen die Länder. Zweitens sind es die Unternehmen, die angesprochen werden, für ihre Beschäftigten solche Schnelltests anzubieten. Und die dritte Säule sind eben diese kommunalen Testzentren, die jetzt sehr schnell aufgebaut werden müssen.
Und Spahn und Scheuer haben das dann im Griff?
Naja, sie können es nicht alleine. Der Bund muss die Voraussetzungen schaffen, dass wir zum Beispiel diese Schnelltests auch elektronisch auswerten können. Das muss ja ein einheitliches System für ganz Deutschland werden. Denn es kommt nicht nur darauf an, Tests zu machen, sondern sie auch sicher zu dokumentieren, sie sicher den Personen zuzuordnen, damit man dann bei den Öffnungsschritten sagen kann, eine Person hat einen tagesaktuellen negativen Test und kann dann in die Gastronomie, kann zum Sport, kann einkaufen gehen. Das ist ja der Hintergrund dieser Strategie.
Wenn Sie sich morgen im Bundesrat alle nach gestern wiedersehen, Sie und die anderen Entscheidungsträger und Trägerinnen, werden Sie der Außenseiter sein, der gar nicht öffnen wollte?
Nein, es gibt viele, die die Situation immer noch als sehr kritisch einstufen. Aber wir wissen alle, dass nach diesen langen Wochen und Monaten des Lockdowns jetzt auch ein großer Druck da ist, eine Perspektive zu bekommen. Und die haben wir gestern mit diesem Stufenplan, den Sie ja sehr gut dargestellt haben, gefunden. Wir müssen nur aufpassen, im Zuge dieser Öffnungsschritte müssen die jeweils noch bestehenden Beschränkungen sehr ernst genommen werden, damit wir eben nicht wieder in eskalierende Infektionszahlen und damit zu einem Rückfall in der Pandemie kommen.
Aber Sie sind doch mittlerweile der strengste Corona-Regelverfechter. Alle anderen sagen doch eigentlich, auch Olaf Scholz von Ihrer Partei, wir sollten viel mehr, viel schneller. Sind die auf dem Irrweg?
es gibt dieses Dilemma, dass wir auf der einen Seite diese Öffnungsschritte alle wollen und auf der anderen Seite eben die Viren nicht einfach verschwinden. Wir bekommen Woche für Woche bessere Bedingungen durch wärmere Temperaturen, durch den Fortschritt der Impfungen und jetzt eben auch durch unsere Möglichkeiten, bessere Schnelltests einzusetzen. Und insofern glaube ich, sind wir alle gemeinsam an dem Ziel orientiert, keine großen Risiken einzugehen. Aber wenn Sie sich umhören unter Experten, es ist schon wichtig jetzt, dass wir sehr kontrolliert vorgehen und dass sich vor allem alle an die Beschränkungen halten, die wir jetzt noch aufrechterhalten müssen.
Sie sind ja Mediziner. Hätten Sie sich lieber den Expertinnen und Experten angeschlossen, die gesagt haben, wartet doch noch ab und wo kommt jetzt auf einmal die 100 her?
Also ich habe mich, wie auch einige andere, wie auch die Bundeskanzlerin, schon dafür eingesetzt, dass wir jetzt nicht überhastet vorgehen. Ich hätte mir auch einen Stufenplan vorstellen können, wo die einzelnen Schritte noch etwas langfristiger gestuft sind. Aber wir haben jetzt diesen einheitlichen Maßstab, dieses einheitliche Vorgehen. Und es kommt jetzt wirklich darauf an, dass wir uns an diesem Konzept orientieren. Und ich sage es noch einmal, dass alle Bürgerinnen und Bürger jetzt die Beschränkungen, die dann aber immer noch nötig sind, dann auch wirklich sehr konsequent einhalten.
Ja, Herr Tschentscher, was aber passieren kann, Schleswig-Holstein öffnet Montag vieles, unter anderem den Einzelhandel. Und ich sehe jetzt schon tausende Hamburgerinnen und Hamburger rüberdüsen. Und der Nachbarland liegt unter 50, das ist jetzt halt so abgemacht.
Das ist mit diesem Konzept verbunden. Wir haben ja eine Forderung auch gehabt, dass wir ein abgestuftes Konzept bekommen, dass man nicht in Deutschland, wo es sehr unterschiedliche Bedingungen gibt, immer mit den gleichen Maßnahmen vorgeht. Aber Sie haben natürlich einen kritischen Punkt angesprochen. Deswegen habe ich heute auch in Hamburg darum sehr herzlich gebeten, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt in Hamburg einkaufen. Es gibt ja die Terminmöglichkeit und dass es jetzt nicht so einen Shopping-Tourismus gibt. Da bin ich mir mit meinem Ministerpräsidentenkollegen Daniel Günther auch sehr einig, dass wir insgesamt jetzt in der Metropolregion daran appellieren müssen, dass dass alle vernünftig sind und dieses Konzept auch verstehen, das wir jetzt beschlossen haben.
Herr Tschentscher, noch kurz. Die Kanzlerin sagte gestern, der Frühling 2021 wird anders sein als der vor einem Jahr. Was glauben Sie, besser oder schlechter?
Wir haben im letzten Jahr ja auch erlebt, dass mit zunehmender, mit dem frühlinghaften Temperaturen dann Richtung Mai die Dinge einfacher geworden sind. Und das, glaube ich, wird dieses Jahr auch wieder so sein. Wir müssen eben diese Zeit jetzt noch überbrücken. Das ist ein Marathon, so eine Pandemiebekämpfung. Wir sind jetzt auf den letzten Kilometern. Das sind die anstrengendsten. Und mein dringender Wunsch wäre, dass wir es nicht auf dieser Zielgeraden noch verstolpern.
Dankeschön, Peter Tschentscher, erster Bürgermeister von Hamburg. Und die neuen Corona-Beschlüsse sorgen für Diskussionsstoff, sowohl in der Politik als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Christina Böker vom Südwestrundfunk vertritt diese Meinung.
Ich würde gern mal wieder ins Kino gehen, ins Museum oder Freunde einladen. Ich möchte meinen Kindern nicht mehr ständig alles Mögliche verbieten. Also sollte ich mich eigentlich freuen, dass die jüngsten Berliner Beschlüsse mich meinen Wünschen ein Stück näher bringen, oder? Vermutlich war genau das politische Kalkül, uns alle ein wenig zu beschwichtigen. Mit einer als Vierklang bezeichneten Mischung aus Testen, Impfen, Öffnen und Nachverfolgen. Aber was harmonisch klingt, ist real eine Gleichung mit vier Unbekannten. Nummer 1, die Öffnungsstrategie. Die passt elegant auf ein DIN A4-Papier, aber was auf einen Bierdeckel oder eine Seite passt, ist nicht automatisch erfolgversprechend. Aus dieser Übersicht wird keiner schlau. Was erlaubt ist, ist nach x Rubriken gestaffelt, abhängig von der Inzidenz. Ich fürchte, wer nicht durchblickt, macht, was er will. Zweite Unbekannte, das Testen, kommt immer noch nur schleppend in Gang. Und wer weiß schon, ob künftig alle freiwillig ständig einen Test machen? Unbekannte Nummer 3, die Nachverfolgung. Dafür fehlt nach wie vor in vielen Gesundheitsämtern schlicht die Software. Die größte Unbekannte bleibt das Impfen. Dabei wäre das aus meiner Sicht der Punkt, der den meisten politischen Ehrgeiz verdient hätte. Und auch der Punkt, der auch für die Wirtschaft eine bessere Perspektive brächte als wackelige Lockdown-Lockerungen und eine Gleichung mit vier Unbekannten. Was ich mir übrigens noch mehr wünsche, als mal wieder ins Museum zu gehen, eine Impfung, gerne auch mit AstraZeneca. Je schneller, desto besser.
Die Meinung von Christina Böker. Und wie die Corona-Maßnahmen bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, fragen wir seit Beginn dieser Pandemie kontinuierlich im Deutschland-Trend. Ellen Eni, wie wird der Corona-Kurs denn inzwischen gesehen?
Also wir haben Anfang dieser Woche Montag, Dienstag befragt. Das war also vor den aktuellen Beschlüssen der vergangenen Nacht. Aber ich glaube, es ergibt sich ein ganz gutes Bild, wie die Bürger im Moment im Land ticken. Denn aktuell gelten ja Corona-Maßnahmen und die wurden von den Bürgern Anfang dieser Woche wie folgt bewertet. 47% halten die diese Woche geltenden Maßnahmen für angemessen, minus 4 Punkte im Vergleich zum Vormonat. 20% sagen aktuell, die gehen nicht weit genug, minus 4 Punkte. Und aktuell sagen 30% der Bürger, die Maßnahmen, wie sie jetzt gelten, die gehen zu weit, plus 8 Punkte. Das heißt, da hat es eine leichte Verschiebung gegeben. Trotzdem muss man aber sagen, in der Summe sagen 2/3 immer noch, die Corona-Maßnahmen, wie sie jetzt gelten, sind angemessen und gehen nicht weit genug. Wir wollten aber zu Beginn der Woche auch wissen, was erwarten denn die Bürger in diesem Land in den kommenden Wochen an Lockerungen? Und da sagen aktuell 53% der Menschen, die Corona-Maßnahmen sollten in den kommenden Wochen teilweise aufgehoben werden. Oder sogar vollständig, das sagen 10%. Eine Minderheit von 34% sagt hingegen, wir sollten an den Corona-Maßnahmen, so wie sie aktuell diese Woche gelten, festhalten. Auch da muss man sagen, die Mehrheit, 63% insgesamt, wünscht sich eine teilweise oder vollständige Aufhebung. Auch dem ist ja der Bund-Länder-Gipfel gestern in gewisser Weise entgegengekommen. Und dann gibt es noch die Frage, sollten die Corona-Beschränkungen deutschlandweit gelten oder eher auf regionale Besonderheiten Rücksicht nehmen? Da sagen 58% der Bürger im Moment, die Geltung von Corona-Regeln sollte regional sein, in Abhängigkeit von den Infektionszahlen. 38% hingegen sagen nein, das sollte in ganz Deutschland einheitlich gelten, egal wie viele Infektionen vor Ort sind. Da muss man sagen, auch hier ist der Bund-Länder-Gipfel gestern ja der Meinung der Mehrheit entgegengekommen, dass man eben mit dem Stufenplan genau darauf guckt, wo herrschen welche Infektionszahlen vor und was ist an Lockerungen möglich.
Das klingt, als wäre die Bevölkerung trotz aller Einschränkungen immer noch zufrieden mit dem politischen Management der Krise.
Also mit dem großen Bild sind sie durchaus zufrieden bzw. halten es für richtig, was geschieht. Aber wenn man sich mal das Management im Einzelnen anguckt, vor allem bezüglich einzelner Maßnahmen, dann wird der Blick durchaus kritischer. Zum Beispiel wollten wir wissen, wie zufrieden sind sie mit der Organisation von Impfungen in Deutschland aktuell. 73% sind unzufrieden, fast 3/4. Hilfen für die Wirtschaft und Selbstständige, 69% Unzufriedenheit. Der Schulbetrieb und die Kita-Betreuung sagen 67%, das läuft nicht gut. Und auch die Schnelltests werden nicht schnell genug bereitgestellt, sagen 66% der Bürger. Also insgesamt, was die einzelnen Maßnahmen angeht, doch ein sehr kritischer Blick der Deutschen. Und das spiegelt sich übrigens auch in der Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung wider. Denn aktuell ist nur noch jeder Zweite zufrieden mit dem Berliner Kabinett. Das ist der tiefste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie.
Danke, Ellen Inni in Köln bis hierher. Wir sprechen gleich noch einmal weiter. In 10 Tagen stehen ja die ersten Landtagswahlen dieses Jahres an.
Bis gleich.
Zugegeben, es gab Zeiten, da beherrschten nicht rote, grüne oder schwarze Baden und Württemberg, sondern zum Beispiel das Adelsgeschlecht der Hohenzollern. Ihre Burg sehen wir hier. Doch zumindest seit Bestehen der Bundesrepublik sah das Ländle politisch fast 6 Jahrzehnte lang schwarz. Bis der CDU im Herbst 2010 Stuttgart 21 und dann im März 2011 Fukushima um die Ohren flog. Seitdem wird Bavü grün regiert, mittlerweile allerdings mit der CDU an der Seite. Deren Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann für die Landtagswahl in 10 Tagen ist sogar Ministerin und hat unter ihren Mitstreitern auch einen, der wirklich nur durch Zufall den gleichen Nachnamen trägt, aber vor allem die gleiche politische Absicht hegt, berichtet Thomas Denzel.
Er kennt es nicht anders. Seit er politisch denkt, regieren die Grünen in Baden-Württemberg. Levin Eisenmann ist 23 und will das jetzt ändern. Er kandidiert für die CDU, ausgerechnet hier in Konstanz, wo die Grünen zuletzt fast doppelt so viele Stimmen holten wie die schwarze Konkurrenz. Solche Erfolge, sagt Eisenmann, gingen vor allem aufs Konto des grünen Spitzenkandidaten Winfried Kretschmann und dessen politischen Auftritt.
Kretschmann will relativ wenig zu tun haben mit dem Programm der Grünen. Der will auch nicht so wirklich was davon wissen. Und da muss man schon wissen, wenn man die Grünen wählt, dann wählt man eben auch die Grünen und kauft vielleicht auch ein bisschen die Katze im Sack.
Von einer Mogelpackung spricht der Kandidat aus Konstanz. Andere nennen es schlicht eine geniale politische Strategie. Als heimatverbunden und bodenständig gilt der amtierende grüne Ministerpräsident. Und das kommt auch bei CDU-Anhängern gut an. Vor allem, wenn der Grüne hin und wieder konservative Positionen vertritt. Etwa eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor, um den Herstellern durch die Pandemie zu helfen.
Die Branche ist in den Knien. Da hätte ich mir eine ambitioniertere Förderung gewünscht.
Und nebenbei erledigt Kretschmann das tiefgrüne Programm, richtet zum Beispiel im Schwarzwald einen Nationalpark ein und baut das Fahrradwegenetz aus. Susanne Eisenmann ist die Spitzenkandidatin der CDU. Ihr fällt es nicht leicht, konservative Gegenpositionen aufzubauen gegen den konservativen Grünen. Unterm Strich aber, so sagt sie, sei ihre Partei eben doch die wirtschaftsfreundlichere und eine, die anders als die Grünen niemandem vorschreiben wolle, wie man zu wohnen habe.
Tatsache ist, dass auch Einfamilienhäuser künftig bebaubar sein müssen und auch als Wohnraum zur Verfügung stehen. Und deshalb ist es immer schwierig, wenn man sich über Verbote oder über Vorgaben entlang hangelt.
Es könnte auch andere Optionen geben als Grün-Schwarz. Zwar will keine Partei mit der AfD zusammenarbeiten, SPD und FDP aber sind mögliche Koalitionspartner. Dann müsste es wohl ein Dreierbündnis sein. Und die sind erfahrungsgemäß nicht so einfach.
Na, dann fragen wir doch mal bei Ellen Eni nach, was die Umfragen sagen. Wie stehen denn die Chancen, dass Winfried Kretschmann als bisher einziger grüner Ministerpräsident Deutschlands weiterregieren kann?
Ja, er hat ja fast schon zwei Amtszeiten hinter sich. Er will es jetzt zum dritten Mal nochmal wissen, denn er weiß auch, er ist bei den Bürgern im Ländle ziemlich beliebt. Wir gucken mal auf die Frage, wenn man den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg direkt wählen könnte, dann würden sich aktuell 65% der Bürger für Winfried Kretschmann von den Grünen entscheiden und nur 17% für seine Herausforderin Susanne Eisenmann von der CDU. Frau Eisenmann ist übrigens seine Kultusministerin, das heißt, die beiden arbeiten im Moment auch in der Landesregierung zusammen. Und bei einem solchen Amtsbonus fällt es der CDU einfach schwer, sich von den Grünen abzusetzen, was sich auch in der Sonntagsfrage aktuell widerspiegelt. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Baden-Württemberg wäre, kämen die Grünen auf 33%. Zum Vergleich das Ergebnis der Landtagswahl 2016 30,3%. Die CDU käme auf 25%, damals 27%. Die AfD liegt bei 12% aktuell, die SPD bei 10%. Die FDP gleich auf bei 10% und die Linke wäre mit 4% nicht im Landtag vertreten. Achtung, diese Zahlen sind wie immer keine Prognose, sondern sie spiegeln die aktuelle Stimmung dieser Woche wider. Mit diesen Zahlen wäre es aber möglich, dass Grün-Schwarz weiterregieren könnte. Andere Zweierbündnisse wären nicht möglich.
Danke, Ellen Eni. Und einmal sehen wir uns noch wieder. Es steht ja noch ein weiterer Urnengang an.
Genau.
Denn auch in Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt. Seit nunmehr 30 Jahren stellt die SPD an Rhein und Mosel den Ministerpräsidenten bzw. die Ministerpräsidentin. Denn seit 2013 führt Malu Dreyer die Regierung in Mainz an. In einem Land, in dem einst Helmut Kohl den Grundstein für seine politische Karriere legte, hat es die CDU mittlerweile sehr schwer, sichtbar zu werden. Vor allem in Corona-Zeiten, berichtet Juri Sonnenholzer.
Wahlkampf lebt von Symbolik. Politik, die sich kümmert, zuhört beispielsweise. Eine gute Bühne dieser Impfszenierung, ein Impfzentrum oder zwei oder noch mehr. Und die Corona-Konferenzen von Bund und Ländern bieten eine willkommene Gelegenheit, eigene Akzente zu setzen oder, wie heute, eigene Wünsche als erfüllt darzustellen.
Es war von Anfang an meine Intention, dass wir einen Perspektivplan entwickeln können und haben werden. Wir haben jetzt einen Perspektivplan und die Dinge, die für mich auch wichtig waren, finden sich auch wieder.
Diese Bühne fehlt dem Spitzenkandidaten der CDU. Christian Baldauf hangelt sich von Wahlkampftermin zu Wahlkampftermin und hat es dabei schwer, Landesthemen wie Digitalisierung der Schulen oder Armut der Kommunen zu platzieren. Fordert er mehr Lockdown-Lockerungen, kollidiert er mit der Kanzlerin aus seiner eigenen Partei. Dazu bleibt fast nur Wähleransprache übers Internet.
Guten Abend, hallo zusammen. Geht's euch denn?
Die Süddeutsche fragt unverhohlen, wer kennt diesen Mann? Denn in großen Teilen der Wählerschaft ist Baldauf unbekannt. Da kann die Spitzenkandidatin der Grünen, Anne Spiegel, entspannt zum nächsten Wahlkampftermin radeln. Ihre Partei wird Umfragewerten zufolge die umworbene Braut. Auch gern weiterhin in einer Ampelkoalition.
Die Grünen haben noch mal betont, dass die Zusammenarbeit mit FDP und SPD gut läuft. Und da ohne die Grünen eine Regierungsbildung wahrscheinlich schwer zu bewerkstelligen ist, spricht es eher dafür, dass die Ampelkoalition wieder eine Mehrheit erreichen kann.
Dafür sprechen auch die Umfragen. Ihnen zufolge zieht auch die FDP wieder in den Landtag ein. Genauso wie Spitzenkandidat Michael Frisch mit der AfD. Die Frage ist, wie viele Stimmen es kostet, dass der Verfassungsschutz seine Partei jetzt als rechtsextremistischen Verdachtsfall ins Visier nimmt. Noch 10 Tage sind es bis zur Wahl in Rheinland-Pfalz. Es bleibt spannend, wer danach in die Mainzer Staatskanzlei einziehen und symbolträchtig die Impfzentren des Landes besuchen wird.
Und nicht nur wer, sondern wer mit wem. Zurzeit regiert die SPD in Mainz, wie gerade gehört, in einer Ampel mit FDP und Grünen. Ellen Inni, wie schneidet diese Koalition denn in den Umfragen ab?
Also es ist ganz interessant. Im Januar lag die CDU noch vorne in den Umfragen, die SPD dahinter. Im Februar lagen sie gleich auf und jetzt hat die SPD ein bisschen die Nase vorn. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wäre, käme die SPD auf 30%. Zum Vergleich das Landtagswahlergebnis von 2016, 36,2%. Die CDU knapp dahinter mit 28%, damals 31,8%. Die AfD bei 9%, die FDP gleich auf bei 9%, die Grünen bei 12%, die Linke mit 3% wohl nicht im Landtag vertreten und die Freie Wählervereinigung aktuell bei 5%, die wäre also dabei. Aber Achtung, wie immer, diese Zahlen sind keine Prognose, sondern sie spiegeln die aktuelle politische Stimmung in dieser Woche wieder. Mit diesen Zahlen könnte die Ampel weiter regieren und sogar mit der Mischung SPD, Grüne und FDP, denn die Grünen wären da an die zweite Stelle gerückt. Jetzt ist es auch interessant, darauf zu schauen, welche Werte genießt denn Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin. Wir haben auch hier die Direktwahlfrage gestellt. Wenn man die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz direkt wählen könnte, würden sich 53% für Malu Dreyer von der SPD entscheiden und 29% für Christian Baldauf, den Herausforderer von der CDU. Das ist also ein ganz ordentlicher Vorsprung. Bei der letzten Landtagswahl ist es Malu Dreyer auf den letzten Metern gelungen, sich von der CDU abzusetzen. Mal sehen, ob das diesmal auch möglich ist. Aber bei so engen Werten bleibt es wirklich bis zuletzt spannend. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschlandtrend und zu den Vorwahlumfragen finden Sie wie immer auf tagesschau.de.
Danke, Ellen Inni nach Köln.
Danke, Pina.
In Ungarn und der Slowakei ist der russische Corona-Impfstoff Sputnik V bereits im Einsatz. Auch andere EU-Staaten zeigen sich dafür offen, obwohl es noch keine Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA gibt. Mehr dazu in den Nachrichten. Nina Zavakis.
Nun hat die EMA ein Prüfverfahren für Sputnik V eröffnet. Hintergrund seien Ergebnisse von Laborversuchen und klinischen Studien bei Erwachsenen, teilte die EMA mit. Die EU-Kommission stellte klar, dass sie derzeit nicht mit den Sputnik-Herstellern über einen Liefervertrag verhandle. In Myanmar haben auch heute zahlreiche Menschen gegen den Militärputsch protestiert, wie hier in Yangon, der größten Stadt des Landes. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstrierenden ein. Es fielen erneut Schüsse. In Mandalay wurde eine junge Frau beigesetzt, die gestern bei Protesten durch einen Kopfschuss getötet worden war. Insgesamt soll es gestern 38 Tote gegeben haben. Die Folgen der Corona-Pandemie haben der Lufthansa schwer zugesetzt. Wie das Unternehmen bekannt gab, verbuchte es für das vergangene Jahr einen Rekordverlust von 6,7 Milliarden Euro. Auch für das laufende Jahr rechnet die Konzernleitung mit einem Minus. Mehr von Stefan Wolf.
Im vergangenen Jahr fand nur ein Drittel aller Lufthansa-Flüge statt. Vor allem der Hauptumsatzbringer Geschäftsreisen brach ein. Besserung ist nicht in Sicht, weshalb die Lufthansa drastisch spart. Schon im vergangenen Jahr wurde die Belegschaft von 140 auf 110.000 verkleinert. Viele Maschinen, die am Boden blieben, werden wohl ausgemustert werden. Bei der Langstreckenflotte droht 2/3 der Flieger das Aus. Der Riesenflieger A380 soll sogar gar nicht mehr abheben. Kleinere Modelle wie der A350 sind sparsamer, also effektiver. 2020 wurde die Lufthansa mit 9 Milliarden Euro vom Staat gerettet. Die Aktionäre erlitten 34% Kursverlust. Die Zukunft der Belegschaft bleibt unklar. Der Schrumpfkurs könnte weitere Jobs kosten.
Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat einen Teilerfolg gemeldet. Bei einem Testflug im US-Bundesstaat Texas hob gestern ein Prototyp der neuen Starship-Rakete ab und landete dann stehend auf dem Boden. Wenige Minuten später ging die unbemannte Rakete allerdings in Flammen auf. Warum ist noch ungeklärt. Bei zwei vorherigen Tests hatte schon die Landung nicht geklappt.
Das hier, das geschah gestern vor 8 Wochen. Anhänger des damals noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump stürmten am 6. Januar das Kapitol in Washington D.C., den Sitz des Parlamentes. Ein Frontalangriff auf die Demokratie. Exakt 2 Wochen später wurde Joe Biden als Präsident vereidigt. Wie immer seit vielen Jahrzehnten am 20. Januar. Aber bis 1933 wurden die US-Präsidenten am 4. März ins Amt eingeführt und der ist heute. Weswegen Verschwörungsanhänger der extrem rechts einzuordnenden QAnon-Bewegung in den USA für heute an Trumps erneute Vereidigung glauben. Klingt verrückt, aber die US-Hauptstadt hat sich gewappnet, berichtet Claudia Buckenmeier.
Die Stimmung rund ums Kapitol ist noch angespannter als sonst. Die Nationalgarde ist wieder verstärkt im Einsatz, aus Sorge vor einem Anschlag. Denn es ist der 4. März und an diesem Tag, davon sind viele QAnon-Anhänger überzeugt, soll Donald Trump wieder an die Macht kommen. Dass er am 4. März vereidigt wird, ist meine Hoffnung für unsere Zukunft. Sie glauben nicht, dass QAnon eine Verschwörungstheorie ist? Ich weiß, dass es das nicht ist. Ich hab's nicht mit Glauben. Ich muss etwas wissen. Angefangen hat alles 2016 mit dem Irrglauben, dass im Keller dieser Pizzeria in Washington ein Kinderhändlerring sein Versteck habe, mit Verbindung zu höchsten Regierungskreisen. Die Verschwörungsgläubigen waren überzeugt, dass nur Trump diese bösen Mächte besiegen könne. Elizabeth Newman war bis vor einem Jahr beim Ministerium für Innere Sicherheit. Sie kündigte entsetzt über Trumps Politik. QAnon-Anhänger wurden als Sesselextremisten wahrgenommen. Man sah damals kaum welche, die zu Waffen gegriffen hätten. Doch dann kam der 6. Januar. QAnon-Anhänger glaubten fest, dass Trump um seinen Wahlsieg betrogen wurde und zeigten sich gewaltbereit. Sie versuchten, einer Sache Sinn zu geben, die keinen Sinn machte. Gruppen weißer Rechtsextremer versuchten, niedergeschlagene QAnon-Leute für sich zu gewinnen. Es gibt inzwischen eine größere Verbindung zwischen QAnon und gewalttätigen extremistischen Gruppen als noch vor 6 Monaten. Pastor Kobelus predigt in Ohio. Er wird immer wieder mit QAnon-Sympathisanten konfrontiert, vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie. Er erzählt, dass Familien und Freundschaften zerbrechen. QAnon sei wie eine Sekte oder eine Sucht, alles nur online. Einige dieser Leute haben die anderen Beziehungen in ihrem Leben durch QAnon-Beziehungen ersetzt. Sie einfach zu bitten, das hinter sich zu lassen, ist für diese Menschen sehr schwer. Mit seinem Podcast Kreuz über Q gibt er Tipps für die richtige Ansprache. Wenn man mit QAnon-Anhängern streitet und sie kämpfen dagegen an, dann graben sie sich nur noch tiefer und tiefer ein. Der Pastor und die Terrorismusexpertin sind sich einig, die Republikanische Partei müsse sich distanzieren. Wir brauchen glaubwürdige Stimmen unter Trump-Anhängern. Sie müssen sagen, dass die Wahl nicht gestohlen wurde, damit die Zahl derer kleiner wird, die gewalttätig werden könnten. Die USA unter dem Einfluss einer Verschwörungstheorie. Rund ums Kapitol ist es bisher ruhig geblieben. Die, die gegen QAnon kämpfen, schwanken zwischen Hoffnung und Pessimismus.
Und wir schauen noch aufs Wetter. Genauer gesagt tut das Claudia Kleinert für uns. Das Wochenende ist in Sicht. Was erwartet uns da, Claudia?
Pina, es wird kälter sein als in den vergangenen Tagen. Kalt ist ja heute schon geworden. Aber die Sonne wird wieder häufiger scheinen, denn die Luft trocknet ab. Wir kommen unter Hochdruckeinfluss. Die Kaltfront, die heute über uns zog, zum Teil auch mal mit kräftigerem Regen, die zieht weiter nach Süden, zieht auch ab. Und dann trockenere Luft, aber eben auch kalte Luft. Die kommt nämlich direkt aus Norden zu uns. Das heißt Höchsttemperaturen im einstelligen Bereich, aber eben doch zunehmend sonnig. Am Samstag vor allen Dingen. Da haben wir zum Teil im Süden Deutschlands Sonnenschein von mehr als 10 Stunden. Nach Norden hin wird das dann ein bisschen weniger. Von der Nordsee kommt immer wieder etwas feuchte Luft. Das heißt, zum Teil in Teilen Schleswig-Holsteins und auch Niedersachsens sind es 2 bis 4 Stunden. Also mit jedem Kilometer weiter nach Süden wird es sonniger sein. Und am Sonntag dann vor allen Dingen von Rheinland-Pfalz rüber bis nach Bayern über 10 Stunden. Im Süden etwas kompaktere Wolken. Und im Norden und Nordosten, da ist es meist trüb, kann auch so ein bisschen Nieselregen aus den Wolken geben. Also es sollte zumindest jeder mal entweder Samstag oder Sonntag die Sonne gesehen haben. Jetzt in der Nacht aber ziehen erst einmal Regenwolken, zum Teil auch mit Schnee, oberhalb von rund 300 bis 600 Metern am Alpenrand über uns hinweg. Deswegen kann es glatt werden durch Schnee in den Hochlagen und auch gefrierende Nässe. Morgen im Laufe des Tages lockert es von Norden her auf und auch dann wird es schon dort zumindest verbreitet sehr sonnig sein. Südlich der Donau und die Donau entlang kompakte Wolken, da ist es auch noch längere Zeit nass. Die Temperaturen gehen in der Nacht im Süden zurück auf Werte von 1 bis 5 Grad nach Norden. Hin minus 1 bis minus 7 Grad in Schleswig-Holstein und morgen Nachmittag recht einheitliche 3 bis 8 Grad. Und dann geht es am Wochenende eben doch mit viel Sonne weiter, vor allem am Samstag. Im Norden noch etwas dichtere Wolken, 9 Grad dann so in Nordrhein-Westfalen, im äußersten Südwesten 11, am Sonntag 12 Grad. Und dann eben im Süden ein Wolkenband mit ein paar Schauern, im Norden dichtere, hochnebelartige Wolken, aus denen fällt dann auch immer mal wieder ein bisschen Regen.
Dankeschön, Claudia. Und das war es von uns. Hier im Ersten geht's weiter mit Satire von Extra 3. Das Nachtmagazin informiert Sie nochmal um 12:30 und wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Ab 21:45 Uhr können Sie Mäuschen spielen. Bis dahin, guten Abend.